Psalm 53. Den Psalm haben wir schon gemacht, weil der Psalm ist fast identisch mit Psalm 14. Es gibt nur zwei Unterschiede. Der erste Unterschied ist Vers 6. In Psalm 14 schreibt David, ist Hoffnung und ein Flehen und ein Bitten und Hoffen nach Sieg vor dem Feind, vor der Bedrückung, die gerade da ist. Und in Psalm 53 wird der Sieg ausgesprochen, so, als ob er schon da ist, jubelnd und preisend. So. Und der zweite Unterschied zu Psalm 14 ist, dass hier nicht das Wort Herr genommen wird, sondern das Wort Elohim, also der Name, der für Jahwe genommen wird. Ne? Das bedeutet Gott, aber Elohim wird nur in Beziehung zu Jahwe bezeichnet, als der Schöpfer, der König oder der Gott der Juden. So, genau, das nur so nebenbei am Rande, wen es interessiert. Also, Vers 1. Dem Vorsänger nach Machalot, ein Maskil von David. Der Narr, der spricht in seinem Herzen, es gibt keinen Gott. Es gibt keinen Elohim. Sie handeln verderblich und sie begehen abscheuliche Frevel, da ist keiner, der Gutes tut. Gott schaut vom Himmel auf die Menschenkinder, um zu sehen, ob es einen Verständigen gibt, einen, der nach Gott fragt. Aber sie alle sind abgewichen, allesamt verdorben. Es gibt keinen, der Gutes tut, auch nicht einen einzigen. Haben denn die Übeltäter keine Einsicht mit meinem Volk, die mein Volk verschlingen, als essen sie Brot? Gott rufen sie nicht an. Dann aber überfällt sie Furcht, wo nicht zu fürchten ist, denn Gott zerstreut die Gebeine deiner Belagerer. Du machst sie zu Schanden, denn Gott hat sie verworfen. Ach, dass aus Zion die Rettung für Israel käme. Wenn Gott das Geschick seines Volkes wendet, wird Jakob sich freuen und Israel fröhlich sein. Es gab wieder so eine Zeit der Bedrängnis, wo David in der Schlacht ist, so mit seinen Männern, ne, und wo der Feind natürlich wieder größer und stärker ist, wo die Situation wieder aussichtslos ist, wo der Feind spottet über Jahwe, den Gott Israels, so den Gott Jakobs. Ne, und David sitzt da in seinem Lager und er denkt nach. Und der Heilige Geist kommt auf ihn und gibt ihm die Worte hier und denkt, ja, das ist Torheit. Ja. So, nur der Dumme, der denkt in seinem Herzen, es gibt keinen Gott. Ja. Ich musste darüber nachdenken, weil er sagt, da ist keiner, der Gutes tut. Ja. Da ist keiner, der nach Gott fragt. Dann wiederholt es nochmal. Es gibt keinen, der Gutes tut. Nicht einen einzigen. Ich meine, also ich persönlich kenne super viele Christen, Nicht-Christen, die echt gut sind in meinen Augen. So, und die viel Gutes tun. Ich kenne Nicht-Christen, die fürs Gute tun, in meinen Augen mehr Vorbild sind als manche Christen, die ich kenne. Ich kenne so viele Christen, die nur an sich denken und für sich leben und für sich bauen und denen es auch nicht auf dem Herzen liegt, sich um andere zu kümmern. Ne? Und ich kenne so viele Nicht-Christen, die genau das Gegenteil davon sind, ne? Die ihr ganzes Leben opfern, so, und die echt in gefährliche Situationen gehen, Ärzte ohne Grenzen oder irgendwelche missionarisch, nennt man das ja dann nicht, ne? Hilfsorganisationen oder was auch immer. Leute, die ihr Geld geben für Menschen, die sie gar nicht kennen, für Orte, von denen sie so nie gehört haben. Ne? Das sind, ich sehe den Staat zum Beispiel, ne? die Verfassung oder sonst was so, und die sich das Gute rausgenommen hat aus dem Wort Gottes und gesagt hat, das ist gut und danach wollen wir leben, die entscheiden, was gut und böse ist, und die dafür arbeiten, dass das Gute Vorrang hat, dass das Böse bestraft wird, ja. Dass nicht alles aus den Fugen gerät, so. Von daher, ich sehe die Menschen in meiner Familie und meinem Bekanntenkreis, die Gott nicht kennen, und die würden von sich sagen, sind gute Menschen. Sie arbeiten für ihr Brot, sie versuchen, niemanden zu ermorden, niemanden zu beklauen, sie versuchen, ein gutes und ordentliches Leben zu führen, niemanden auf die Last zu fallen, ne? Zahlen ihre Steuern, helfen ihren Nachbarn, wenn er Hilfe braucht. Ich kenne fast keine Nichtchristen, die von sich nicht behaupten, ein guter Mensch zu sein. Ja, natürlich mit Schwächen und so mit Fehlern, die passiert sind, aber im Grunde bin ich ein guter Mensch. Ja, es gibt in der Masse gesehen nur wenig Menschen, die von sich aus behaupten, ich bin böse und bin's gern. Ja. Und wenn du guckst so in das Herz von den Menschen, in den Gedanken von den Menschen, die Masse der Menschen, außer die zu verkorkst sind, so mögen und wählen auch das Gute. Das siehst du bei Actionfilmen oder so, obwohl sich das jetzt mittlerweile dreht, aber ne, guck mal bei Hollywood. Ich meine, da wird angeboten, was die Masse der Menschen anspricht. Ne. Da gibt es immer einen Helden, so ein, ne, und einen Schurken, so ein. Oder es gibt das Gute und das Böse. Und dann gibt es immer Leute, die sich auf die gute Seite stellen und gegen das Böse kämpfen. Ne? Und es ist total egal, ob der Held oder die Guten, so die Helden dort so die ganzen Leute abknallen oder so. Das zählt dann nicht, ne? Dass sie Böses tun, weil das sind die Guten. Und man guckt und soll sich selbst mit dem Guten identifizieren. Ne? Und das Böse verliert immer. Ne? Außer bei ganz schlechten Filmen. Das ist der Mensch, der will gut sein und der will die Sachen richtig machen. Die Seele schreit und sehnt sich danach nach Frieden und nach Sicherheit und nach Freude. Ob die Menschen das zugeben oder nicht, ob sie es bewusst suchen oder nicht, es ist so. Das liegt in unserer Natur, dafür sind wir erschaffen. Im Grunde, unter der Summe suchen die Menschen Elohim. So ein Jahwe, den Gott, der sie gemacht hat. Und sie suchen diesen Platz des Friedens wieder und der Ruhe. Er ist gut. In ihm ist nichts Böses, kein Fehler, keine Dunkelheit. So ein erste Liebe, sagt uns Johannes. Und so auch hier sind die Feinde, die gerade Gottes Volk belagern, und die hatten ihre Götter. Jedes Volk hatte ihre Götzen, ne? Aber die Dummheit war, dass sie nicht an den Gott geglaubt haben. Paulus hat gesagt, in unseren Herzen ist nichts Gutes. Wenn ich mich angucke, dann denke ich, ich bin ein ganz guter Mensch. Aber Paulus sagt mir, in mir ist nichts Gutes. Er hat gesagt, wir sind zu allem fähig. Und das glaube ich. Ich habe gesehen, wozu ich schon fähig war, wo ich meine Grenzen überschritten habe, aber ich denke, so wie Jesus gesagt hat, bittet, und Vater, na, was hat er gebetet? Warte mal. Bewahre uns vor dem Bösen. Ne? Und ich glaube, das macht Gott. Ich glaube, er lässt vieles einfach nicht zu, weil wir sonst echt freidrehen würden. Ich glaube, er hält auch die Menschen und die Politik und was auch immer hält er in seiner Hand und kontrolliert das und macht immer Stopps rein, so dass das Böse nicht zu weit und zu groß werden kann. Ne? Guck dir die Geschichte an. Menschen, die auf dem Feld sind und arbeiten oder ihr Handwerk machen, haben ihre Familie, haben ihre Freunde und dann kommt Krieg. Und wie sich auf einmal so ein Mensch, so komplett drehen kann, um zu überleben. Ne? Das ganze Denken, das ganze Handeln. Und dann kommt der Friedenszeit wieder und der Mensch sieht wieder klar und muss sich nicht mehr selbst für sich selbst kämpfen und bereut seine Taten. Ne? Wir sind zu allem fähig. In uns ist nichts Gutes. Jesus hat es auch gesagt, können wir mal aufmachen. In Markus 10. Fand ich ziemlich krass, als ich es heute nochmal gelesen habe. Vers 17. Das ist die Geschichte mit dem reichen Jüngling. Kennen wir alle, ne? Denke ich. Aber können Sie nochmal lesen. Und als er auf dem Weg hinausging, Jesus, da lief einer herzu und er fiel vor ihm auf die Knie und fragte ihn: O guter Meister, was soll ich tun, um das ewige Leben zu erben? Durch Lukas wissen wir, das ist ein Oberster, ein ziemlich reicher Typ, mit Ansehen und mit Einfluss. Jesus aber sprach zu ihm: Was nennst du mich gut? Niemand ist gut als Gott allein. Da habe ich noch nie so richtig drüber nachgedacht, so ein, wie kann denn Jesus sagen, dass er nicht gut ist? Ja. So ein, er kommt und sagt: Was nennst du mich gut? Weißt du, der Typ, der hält, Jesus sagt dann: Ja, du sollst nicht bla bla bla, du sollst Gott lieben und deinen Nächsten wie dich selbst, das ist das größte Gebot und so weiter, und deine Mutter ehren und deinen Vater. Und er sagt: Ja, das habe ich alles getan, das habe ich alles getan von Jugend an. Ja, das waren dieser Jüngling, dieser. Hat Jesus gesehen und hat gesagt: Das ist mein Meister, der ist echt. Ich bin gut, aber der ist besser. Ne? Man wollte ein bisschen mit ihm Zeit verbringen, philosophieren, ein bisschen gucken, so wie er näher kommen kann, mehr so werden kann wie Jesus. Ne? Weißt du, und Jesus gibt ihm echt so ein Bommersche, ne? Und sagt so: Hey, du bist nicht gut. Und ich bin's auch nicht. Der Einzige, der wirklich gut ist, ist Gott. Der Vater im Himmel. Jesus blickte ihn an, gewann ihn lieb und sprach zu ihm, Vers 21: Eines fehlt dir, geh hin, verkaufe alles, was du hast, und gib es den Armen, so wirst du einen Schatz im Himmel haben. Und komm, nimm das Kreuz auf dich und folge mir nach. Ja. Jesus kommt und er sieht, bekommt Erkenntnis von Gott, ne? Und darf einblicken in sein Herz, so, und sagt so: Ich sehe, wo das Problem bei dir ist, so, wo du versagst, und das ist dein Besitz. Ja. Du musst dich nie sorgen, du wirst angesehen, bei dir läuft es einfach von Jugend auf, so, und deswegen bist du fähig, gut zu sein. Ne? Und er sagt so: Aber jetzt verkauf mal alles, was du hast. Und folgt mir nach, komm her, ich habe noch nicht mal ein Kissen. Ich weiß nicht, wo ich morgen schlafe. Ich weiß nicht, wann und was ich esse. So, komm auf die Reise mit mir und du kannst wirklich lernen, besser zu werden. Ne? Und der Jüngling ist traurig und dreht um und geht nach Hause. Das kann er nicht. Ist nicht das Leben, das er sich wünscht. So. Und ich bin mir sicher, hätte er seinen Besitz wirklich aufgegeben, hätte er gemerkt, dass er nicht mehr so gut ist. Wir können echt dankbar sein für die Situation, in der wir stecken. Weißt du, wenn es dir gut geht, und dann ist das, kannst du echt Gott danken und ihm Ehre geben und sagen: Hey, ich danke dir. Ne? Und du kannst es immer sehen, wenn jemand sich aber erhebt und gerade wirklich ein Jünger von Jesus, weil die Welt lässt Gott manchmal einfach laufen, aber uns nicht, weil wir einen Heiligen Geist innewohnen haben. Ne? Aber du kannst es sehen bei Christen so, wenn Gott auf einmal was wegnimmt. Ja, dann fällt alles in sich zusammen und sie sind total zerstört. Und manche zieht es dann sofort in die Sünde. Ja, so manche zieht es sofort weg von Gott. So, und sie werden bitter und zornig, ne, auf Gott. Manche drehen um und tun Buße und kommen Gott näher als jemals zuvor. Ja. Ich sehe so viele Menschen, besonders Christen, wo ich denke so: Mann, du bist so aufgeblasen, so arrogant, so ein, ne? Menschen, von denen man sich nicht geliebt fühlt, sondern irgendwie kategorisiert, Schublade. Ne? Wo du einfach merkst, so, ich werde nicht als wertiger Mensch behandelt und gesehen, sondern als Objekt von Gut und Böse, von Schlecht und Gut, ne? So von Wert und Minderwert. Und das ist schade, weil Jesus hat das Herz nicht. Aber war Jesus jetzt böse? Nee, war er nicht. Im Neuen Testament steht so, und der, der die Sünde nicht kannte, wurde für uns zum Sünder und zum Fluch, nahm den Fluch auf sich. Ja. Aber Jesus war trotzdem vollkommen Mensch. Hast du im Garten Gethsemane gesehen? Und ich bin dankbar für die Stelle, weil es die einzige ist, die mir bekannt ist. Aber wo du wirklich auch siehst, dass er vollkommen Mensch war, mit seinen eigenen Wünschen und mit seinen eigenen Kämpfen. Ne? Wo er halt sagt, ich persönlich, ich will das jetzt nicht tun. Aber Jesus war vollkommen gut und vollkommen Gott. Und er sieht halt, es gibt aber keinen anderen Weg, also werde ich den gehen. Auch wenn es nicht mein Wille ist, ist dein Wille und ich vertraue, dass das besser ist als mein Wille. Ne? Jesus hatte genauso zu kämpfen wie wir, nur dass er dabei nicht schuldig wurde. Ja. Weil er kann seinen Charakter nicht verleugnen. Jesus ist auch sich treu geblieben, da bin ich echt dankbar für. Aber die Chance war da. Sonst hätte Satan sich auch nicht so bemüht, ihn zu versuchen mehrmals. Ja. Und so sitzt Jesus jetzt hier und wir wissen aus den Evangelien, dass Jesus nicht alles wusste. Sondern er musste beten, um mit dem Vater zusammen sein, um Wissen zu bekommen und den Blick und den Willen Gottes. Jesus wusste nicht die Gedanken der Menschen oder seine Herzen. Jesus war wie wir. Vollkommen Mensch. Das, was Jesus so stark machte, war, dass er seinen Gott gesucht hat und seinen Willen gesucht hat und vorbereitet war. Er war nächtelang im Gebet. Und nach den Gebeten kommt er runter und weiß genau, welche 12 Gott will als Jünger. Er war ausgerichtet auf Gott und deswegen hat er gewusst, hey, du bist Zöllner, du bist der und der. Oder das hat er die Nacht davor nicht gewusst, da bin ich mir sehr sicher. Das muss uns vollkommen klar werden. Und Jesus sitzt jetzt hier und er sagt, hey, was nennst du mich gut? Ich bin Mensch. Ich bin zu allem fähig. Ne? Und so ist auch hier Gottes Augen auf die Menschheit. Und mich erleichtert das wirklich. Für mich ist das hier die Freiheit in Christus, die ich hier sehe. Ne? Wie im Vers 7 sagt, ach, das Zion, die Rettung für Israel, das aus Zion die Rettung für Israel käme. Ne? Die Rettung, auf dem die Juden gewartet haben, Jesus, der Messias, ne? Der Christus. Und David ist hier und er guckt und er weiß, er darf mit Gottes Augen sehen auf die Welt und auch die, die versuchen gut zu sein, selbst die, die wie der Jünger nichts falsch machen, Gott guckt die Menschen an und er sieht nichts Gutes. Von daher sind wir auch nicht berufen dazu, gut zu sein. Das ist nicht unsere Berufung, Gutes zu tun. Das ist nicht der Sinn, warum wir auf Erden sind und erschaffen sind. Weil es macht überhaupt keinen Sinn, weil Gott guckt auf uns und er sieht nichts Gutes. Und dann kommen wir zum Kreuz und für uns ist der Retter gekommen. Und wir ziehen neue Gewänder an und werden von oben bis unten betränkt mit seinem Blut. Und das ist das Gute. Das ist das, für das wir uns nicht schämen müssen. Weil der Vater guckt auf uns und er sieht das Gute, das Gerechte, Jesus, seine Gerechtigkeit. Und da zählt es nicht mehr, ob man im Herzen nichts Gutes wohnt, weil jetzt wohnt was Gutes drin, der Heilige Geist. Ja. Und deswegen ist es auch so sinnlos, seinen Glauben aufzubauen auf Gut und Böse, auf Gesetz und Gebote von Gott. Weil es macht keinen Sinn. Wir können sie nicht halten. Lass mal Römer lesen. Römer 3, Vers 9. Dann nimmt Paulus den Psalm hier raus und erklärt ihn aus seiner Sicht. Wie nun? Haben wir etwas voraus? Ganz und gar nicht, denn wir haben ja vorhin sowohl Juden als Griechen beschuldigt, dass sie alle unter der Sünde sind. Wie geschrieben steht, es ist keiner gerecht, auch nicht einer. Es ist keiner, der verständig ist, der nach Gott fragt. Sie sind alle abgewichen, sie taugen alle zusammen nichts. Da ist keiner, der Gutes tut. Da ist auch nicht einer. Ihre Kehle ist ein offenes Grab, mit ihren Zungen betrügen sie. Otterngift ist unter ihren Lippen, ihr Mund ist voller Fluchen und Bitterkeit. Ihre Füße eilen, um Blut zu vergießen, Verwüstung und Elend bezeichnen ihre Bahnen. Und den Weg des Friedens kennen sie nicht. Es ist keine Gottesfurcht vor ihren Augen. Wir wissen aber, jetzt kommt seine Auslegung, wir wissen aber, dass das Gesetz alles, was es spricht, zu denen sagt, die unter dem Gesetz sind, damit jeder Mund verstopft werde und alle Welt vor Gott schuldig sei, weil aus Werken des Gesetzes kein Fleisch vor ihm gerechtfertigt werden kann, denn durch das Gesetz kommt nur die Erkenntnis der Sünde. Ja. Und das ist ganz klar, Sohn. Wir sind alle schuldig schon vom Mutterleib an durch Adam und Eva. Ja. Und die Schuld tragen wir, müssen wir tragen, aber dann kommt Jesus Christus und du nimmst ihn an, Sohn, und diese Schuld wird beglichen. Es gibt keinen Schuldigen mehr. Du bist von Neuem geboren und alles, was war, ist nicht mehr. Wie ausgelöscht. Gott sagt, wie ins tiefste Meer geschmissen. So, und es wird nicht mehr vorgeholt. Ja. Und wenn eine neue Himmel, eine neue Erde ist, dann wird daran auch nicht mehr gedacht, weil das Meer gibt's nicht mehr. Ja. Das sind, und so ist Jesus nun mal ein und alles. So. Und deswegen ist es ein Fehler, einfach nur an Gott zu glauben. Ich habe nachgedacht heute, so man kann auf mehreren Arten an Gott glauben und seinen Glauben leben. Ne? Du kannst entweder an gar keinen Gott glauben und selber tun, so, oder du kannst an Gott glauben, an Elohim, so, und kannst über ihn lesen, über ihn nachdenken. Von anderen hören, was er getan hat oder was er gerade tut. Ne? Und du lernst ihn besser kennen und mehr kennen und tiefer kennen. Du liest in der Bibel nach über seine Denkweisen, versuchst das zu verstehen, versuchst Erkenntnis zu kriegen über seine Moralvorstellungen, über richtig und falsch. Versuchst mehr und mehr so zu werden wie er. Weil du weißt, das ist gut und richtig. Ne? Weil du ihm gefallen willst und Furcht hast vor diesem großen Gott. So, ne? Aber trotzdem hat Jesus gesagt, wer nicht Gemeinschaft mit mir hat im Geist, den kenne ich nicht. Ne? So, warum? Weil wir haben es gerade gelesen bei Paulus, so, weil nur diesen Buchstaben, nur dieses Gesetz bringt keine Punkte. Wir werden dadurch nicht besser. So, sondern es beweist nur aufs Neue immer wieder, dass wir schlecht sind. Ne? So, du kannst dir deine Hände noch so oft waschen, weil du dir dreckig vorkommst. Du kannst deine Kleider ausziehen und verbrennen und dir neue Sachen kaufen. Das sind alles nur äußerliche Dinge. Wir sind nicht fähig dazu, dieses Herz zu reinigen. Ne? Und das ist eben das Schöne. Es gibt eine dritte Art. Die ist die, die Jesus uns lehrt. Und der Heilige Geist schon von Zeiten an. So, ne? Und das ist halt, ihn zu glauben. Das, was Gott hier ruft, so, da ist keiner, der nach mir fragt. Das heißt nicht, dass keiner, der die Bibel aufmacht und nach mir sucht und Fragen hat, sondern er sagt, da ist keiner, der zu mir kommt, um mich zu fragen. So, da ist keiner, der mich anruft. Ne? So, Psalm 53, genau. Mich rufen sie nicht an. Das sind der wahre Glaube ist der, und das haben wir letzte Woche gesehen, und anscheinend ist das Dauerthema gerade in den letzten Wochen. So, dann ist es wichtig. So, aber das Wichtige ist, der wahre Glaube ist, Gemeinschaft zu haben mit Gott, und zwar lebendig. Und dann ist man gut. Weil dann ist man auch gewaschen und rein. Wir können Gott nicht gefallen mit seinen Geboten. Ja. So wie es gesagt hat, wenn wir in ihm sind, so, dann werden wir auch die Gebote halten können. Automatisch. Warum? Weil wir mehr und mehr verwandelt werden, Stück für Stück wie er. Ja. Weil wir die Kraft empfangen, die er zu geben hat. So, weil wir um seinen Willen bitten und Einsicht kriegen. Also lass nicht zu, dass Satan dich verführt, indem er dich im Endeffekt ungläubig macht, weil du nur in deinem Kopf Gott lebst. Jeder, der glaubt, dass Jesus Christus geopfert wurde, und jeder, der glaubt, dass das Opfer für ihn gilt, und jeder, der dieses Opfer annimmt, überträgt seinen Fluch auf Jesus Christus und ist somit gerecht und gewaschen und neu bekleidet. Und dann heißt es einfach nur vertrauen und ihn suchen. Und Gott kommt hier, und der Feind ist stark, und der Feind ist da, aber Paulus guckt hier, David, und sagt so, ja, aber für uns gilt das nicht. Weil wir haben unseren Blick auf Elohim, wir haben unseren Blick auf Jahwe, auf den Schöpfer, der alles gemacht hat. Wir glauben an diesen einen Gott. Und das ist unsere Zuflucht und den wir suchen. Das ist, zu dem ich bete, zu dem ich rede, zu dem ich singe. Das ist der auch Antwort gibt, mich recht leitet. Und hier ist Sieg da, Vers 6. Dann aber überfällt sie Furcht, wo nicht zu fürchten ist, denn Gott zerstreut die Gebeine der Belagerer. Du machst sie zu Schanden, denn Gott hat sie verworfen. Wir müssen uns nicht fürchten vor keiner geistlichen Macht oder vor keiner menschlichen Macht oder weltlichen Macht. Ja, wir müssen uns nicht fürchten vor Alter und vor irgendwas, wenn wir zusammen mit unserem Schöpfer sind und Schritt für Schritt mit ihm gehen. Er ist der auf einmal Verwirrung bringt. Das haben wir mehrmals in der Bibel gesehen, ne? In den Geschichten. Das ist ein starkes Volk und ist bereit, sich darauf vor, die Israeliten fertig zu machen. Und auf einmal, über Nacht, macht Gott sie einfach verrückt oder bringt eine Furcht oder bringt irgendein Geräusch, das gar nicht da ist. Ne? Und die rennen alle in Panik auseinander. Ne? Das will Gott auch in unserem Leben machen, aber das geht nur, wenn wir auf ihn gucken und ihn kennenlernen. Ne? Du kannst alles über Gott wissen und ihn doch nicht kennen. Ne? Ich kann dir alle Geschichten von meiner Frau sagen, wie sie denkt, wie sie tickt, was sie Gutes macht, wo sie ihre Sachen hat, die mir auf den Keks gehen. Ne? Ich kann dir ihre Hobbys sagen und ich kann dir von meiner großen Liebe erzählen, was sie am liebsten isst oder was für sie gut ist und was falsch ist. Ich kann dir jedes Detail von meiner Frau sagen, soweit wie ich sie kenne. Und du wirst sie doch nicht kennen, so wie ich sie kenne. Warum? Weil ich mit ihr zusammen bin und das darfst du nicht. Weil ich ihr ins Gesicht gucke und sie frage, weil ich ihr zuhöre, soweit es mir möglich ist als Mann. Ne? Weil wir eine wirkliche, lebendige Beziehung haben. Ne? Genauso, wenn ich die Teenies sehe, ich habe das noch nie verstanden, auch als Teenie nicht, die so die ganzen Stars anbeten, ne? Poster und dann Hobbys und das und jenes ah, ich kenne dich. Ne? Und der Typ steht dann da, guckt sie an, denkt so, wer ist denn das? Ne? So die Groupies. Weißt du, die haben das Gefühl, die leben schon ihr Leben lang mit diesem Popstar zusammen, ne? Aber der Popstar steht nur irritiert da und denkt so, gruselig, ne? Ich kenne dich nicht. Hinweg. Ne? Weißt du, und so ist es auch mit Gott. Du kannst deinen Glauben leben, du kannst da drinnen echt tief gehen, du kannst dich beschneiden wie die Pharisäer. Wirklich hart arbeiten an dir, aber du wirst innerlich nie zur Ruhe kommen und nie Frieden haben. Innerlich nie Leben haben. Jesus hat gesagt, komm zu mir, ich habe Worte des ewigen Lebens. Die kriege ich nicht, indem ich Bibel lese. Die Worte des ewigen Lebens. Die bekomme ich auch nicht von meinem Lieblingstheologen oder von meinem Bruder oder Schwester, die gerade voller Heiligen Geist sind. Komm du zu mir und ich gebe dir die Worte des ewigen Lebens. Weil manchmal komme ich nicht zu Jesus, sondern zur Bibel. Und lese und ich empfange nichts. Da ist kein ewiges Leben drin. Sondern es sind einfach nur Buchstaben aneinandergereiht zu einer Geschichte. Und dann ist das auch nicht mehr als das. Und wenn ich die Geschichte schon mehrmals gelesen habe und mehrmals darüber nachgedacht habe, dann lese ich auch weiter oder blätter gleich um und lese gar nicht. Ne? Aber komme ich zu Jesus durch mein Werkzeug durch eine Hilfe, zum Beispiel Gottes Wort, dann ist es lebendig und krass. wie auf einmal alles Sinn macht und es wirklich für mich ist und wie ich da rauskomme, satt und gestärkt. Ne? Er gibt mir dann Worte des ewigen Lebens, aber ohne Jesus geht das nicht. Und genauso ist es im Gebet. Manchmal gehe ich ins Gebet, um zu beten. Muss nicht schlecht sein, ne? Aber ich merke dann richtig, wie ich abdrifte und einpenne oder wie ich dann kurz runterratte und dann gehe. Das hat mich nicht wirklich tangiert, ne? Aber ich kenne auch die Zeiten, wo ich ins Gebet komme zu Jesus. Da ist er aktiv und lebendig drinnen. Und dann gehe ich da raus und ich bin voller Kraft wieder. Voller Vertrauen, voller Hoffnung und Zuversicht, ne? Dann habe ich Sachen erfahren, so die, wo ich einfach sehe, ja, du bist in meinem Leben so, ne? Das sind manchmal die nicht, Menschen. Einfach nur, um den Menschen zu dienen, weil ich Jesus gefallen will, denke, das bin, möchte ein guter Christ sein. Ne? Aber ich merke dann Stolz, so wie heute. Ich war hier bei der Kaufhalle und da kam eine Frau, lebt auf der Straße, denke ich, in Polen, so, ne, und wollte mein Einkaufschip. Gucke ich halt nur und sag so, da ist nur Plastik drin. Ne? Ich war noch nicht einkaufen. So, dann hat ihr. Ist egal. So ein, wir sind in eine Kaufhalle rein, so ein, und drinnen dachte ich dann, ja, dann hole ich ihr ein bisschen Essen. Und ihre Kumpels, waren so 6 Leute da. So ein, und dann hat sie Fleisch bekommen und Kekse und noch leckere Brötchen. Ne? So ein, und ich habe das gegeben und ich gehe dann weg und fühle mich richtig stolz und beschämt gleichzeitig. Weil mir das so gefällt, dieser Stolz. Ne? Ich habe das Gute getan, aber ich habe das Gute. Es gibt. Das ist so eine Sache, wo Gott runterguckt und sagt so, wenn ich Jesus nicht hätte und so, vielleicht auch, keine Ahnung, weil es war hoffentlich aus der richtigen Motivation, aber ne, so, du kannst als Nicht-Christ, du kannst du wirklich nur Gutes tun, aber Gott guckt drauf und sieht dein Herz. Ne? Und viele Menschen, die ich kenne, die Gutes tun, tun das laut. So wie ich gerade mich entblößt habe, indem ich es laut gemacht habe. Ne? Nicht um anzugeben, sondern einfach um ein Statement zu geben. So, ne? Ein Beispiel, ein gutes. So ein, was sind, und viele tun Gutes, aber wollen dafür Anerkennung. Und Gott guckt runter und sieht nichts Gutes. Ne? Weil sie wollen dafür reich werden, ob nur mit Anerkennung oder ja, mit Macht oder mit Besitz, ist egal. So, ne? Weißt du, Gott weiß, warum wir Gutes tun, so, und er weiß, warum wir Schlechtes tun, so. Er kennt jeden Schritt, den wir machen. Von daher ist es unwichtig, ob wir Gutes tun. Das einzig Gute, was wir tun können, ist, in Jesus zu sein und da zu bleiben. Und dann gibt er uns seinen Willen, und dann tun wir seinen Willen, den er jetzt gerade für mich hat, so, und dann ist es gut. Weil ich dem Gehorsam tue, weil ich es aus seiner Kraft tue und weil er redet. So, ne? Ich will damit nicht sagen, dass es schlecht ist, wenn Gott nicht sagt, helf zu helfen, oder wenn Gott nicht sagt, so ein, tu da was Gutes, da nichts Gutes zu tun, das ist auch Quatsch. Ne? So, natürlich sollen wir Gutes tun, aber es geht nicht ums Gute tun. Versteht ihr, was ich meine? Ich will jetzt nicht verwirren oder so. So ein, ich merke, je mehr ich mit Jesus gehe, desto mehr habe ich es aufs Herz, Gutes zu tun und zu helfen, wenn ich helfen kann. Ne? Aber je mehr ich mit Jesus gehe, merke ich auch, dass ich nicht überall helfen soll. Weil es manchmal auch schlecht ist, was Gutes zu tun. Beispiel, weil ja alle mich so komisch angucken. Da war mal jemand in der Gemeinde hier und er von seiner Einstellung war, kennt ihr, kennen nur manche hier, aber nicht alle. So ein, war ein parasitäres Verhalten unter Menschen. Ne? So ein, und nein, sitzt nicht im Raum, keine Angst. Ich spreche jetzt hier niemanden an. Okay. So ein, aber naja, bei dir manchmal. Ne? Aber das war einfach nur ein Ausnutzen, ein ständiges Ausnutzen und mehr und mehr und mehr und aber keine Früchte. So, ne? Es ging nicht in Richtung, seine Beziehung ging nicht mehr in Richtung Gott. Es hat sich nichts geändert in seiner Einstellung, in seinem Denken, in seinem Verhalten. in seinem Lebensstil. Ich sah einfach keine guten Früchte, aber ich dachte, als guter Christ muss ich da weiterhelfen und helfen und unterstützen und versorgen und eine Wohnung und komm, ich nehme dich zu mir auf und ich versorge dich und bla und bla. Und Gott hat mich da echt zerbrochen und mir dann echt danach gezeigt, als er zurück ist in die Welt, so ein, dass das nicht meine Aufgabe ist. An den Früchten werdet ihr es erkennen. So, ne? Wir sind nicht dazu berufen, alle Parasiten dazu einzuladen, sich an unserem Nacken zu heften und uns auszusaugen, bis wir kein Blut mehr haben, kein Leben. Ne? Sondern ich bin hier, um das Evangelium zu verkündigen, wir alle. Und wir sind hier, um die, die Jesus annehmen, zu Jüngern zu machen, das heißt, uns selbst zu investieren mit allem, was wir haben und sind, aber so, dass die Menschen fähig sind, sich selbst dann zu tragen, dadurch, dass sie selbstständig auf Gott gucken können und von ihm dann versorgt und geleitet werden, gelehrt. So, dass sie reif werden und selber zu Jüngern machen können. So. Ja. Und da ist es halt wichtig zu gucken, manchmal kann man schaden. Es wäre besser gewesen und weiser gewesen, wenn ich in manchen Momenten gesagt hätte, ich helfe dir jetzt nicht. Und sie mir erklärt, warum. Ich gebe dir diesmal kein Geld. Weil du dich nicht änderst. Und weil ich dir damit nicht helfe, sondern ich unterstütze dein Pennertum. So. Ja. Das hat ihnen geschadet. So. Und mir auch, weil ich habe mir über Jahre Sorgen gemacht. Ja. Weißt du, manchmal ist es besser, das Gute zu tun, indem man nicht das tut, was die Welt für gut hält. So, ja. Gott macht das auch nicht mit uns. Gott besitzt alles, was er hat, was es gibt. Und er besitzt noch mehr, weil selbst wenn was fehlt, dann schafft er es einfach neu. Oder schafft mehr davon. So. Er braucht nur dran zu denken und schon ist es da. Selbst das, was hier physisch unmöglich ist, wenn Gott will, macht das einfach physisch. So, lässt die Zeit stehen. Was weiß ich, schickt Feuer vom Himmel genau auf das Rind, so ein, lässt einfach den Regen fallen und dann ist alles weg, macht dann alles neu, schickt alle Tiere von irgendwie da zu einem Punkt durch der Arche, ne? Weißt du, wenn Gott das will, macht das halt. Ob das nur die Wissenschaft beweisen kann oder nicht, ist ihm total egal. Ob es möglich ist, in unserer Begrenztheit mit unseren Gesetzen, das ist ihm total egal, dann setzt er halt einfach die Gesetze mal für eine kurze Zeit aus. So. Ja. Wo die Wissenschaft dasteht und sagt, ich verstehe es nicht. So. Ja. Ist total unlogisch. Ja, Gott ist nicht logisch. Und das wird er auch nie werden. Ja. Weil Gott nicht so begrenzt ist wie wir. So. Und das ist eben der Punkt, den ich jetzt verloren habe, weil ich so drumherum rede. Achso. Gott liebt uns. So ein, er ist unser Vater, wir sind seine Kinder. Ne? So ein, und er gibt uns das Beste für uns. Ne? Aber dann guck mal, er sagt, du musst dich nicht sorgen um Essen oder Kleidung. Das sind Versprechen. Und trotzdem sagt Paulus, ja, ich kenne Hunger und ich kenne Blöße. Und, ne? So ein Gott sagt, ich segne dich und ich bin auf jedem Weg bei dir. So ein, und dir wird alles zum Guten dienen. Und dann guck dir an, was die, die wirklich Jesus nachfolgen, alles zu tragen haben. Durch welche Schwierigkeiten sie gehen, dass das Leben nicht super läuft, nur weil man wiedergeboren ist. Ne? Sondern dass oft Situationen kommen, die man nicht für gut hält, sondern für schlecht. Ne? Und trotzdem lässt Gott das. Gott gibt manchen von uns lästige Krankheiten, die nicht geheilt werden oder uns zum Tode führen. So ein, guck dir allein das an, was wir letzten Wochen gesehen haben bei Paulus. Er war Apostel und hat sein Leben geopfert dann, für die Menschen. So ein, und gucke an, was er alles ertragen musste. Guck dir Jesus an, was er ertragen musste. So ein, oder die anderen Jünger, ihre Geschichte. Das Gute ist einfach nur, eine Sache für einen Moment und in einem anderen Moment kann es was Schlechtes sein. Ne? Deswegen ist es so wichtig, dass wir auf Gott gucken und nach ihm fragen und auf ihn warten und ihn suchen, so weil er weiß, was wirklich gerade gut ist. Oder was eher schädlich wäre. Ne? Deswegen redet der Heilige Geist doch persönlich, individuell zu jedem von uns und sagt für jeden individuell, das ist gut für dich und das nicht. Das ist deine Grenze. Ja, dein Bruder, der darf das, aber du nicht. Warum? Ich kenne dich. Und in dir ist nichts Gutes von dir heraus. So, von daher vertrau mir, weil ich weiß, was wirklich gut ist für dich. So. Von daher ist auch so zerstörerisch und so eine Fassade, wenn man meint zu wissen, was gut und was schlecht ist. Ist Lügen gut oder schlecht? Ist schlecht. In manchen Situationen ist es aber gut, wenn man lügt. Weil ich denke schon aus Liebe heraus, darf man lügen. Okay, da guckt wieder jemand, verstehe ich nicht. Zum Beispiel, was ist denn, wenn jemand kommt, ich habe jetzt nur das eine Beispiel, aber da ist eine Verfolgung, okay, von Christen. Und dein Bruder kommt zu dir, rennt an dir vorbei, sagt, hey, sag nicht, dass ich hier war, okay? Die wollen mich umbringen und dann meine Familie. Also rennt er weiter. So, dann kommt der Verfolger zu mir und guckt mich an und sagt, hey, wo ist der Typ hin? Soll ich dann sagen, ja, ich bin Christ? Und in der Liebe ist keine Lüge und deswegen kann ich dich jetzt nicht anlügen, sondern ich muss meinen Bruder jetzt. Das ist doch Blödsinn. Das wäre dann das Gesetz. Wenn du gesetzlich denkst, wäre es die richtige Entscheidung zu sagen, ja, da ist da lang. Ne? Viel Spaß beim Umbringen. Ach, schade, aber Gottes Wille, ne? So, ne? Aber das ist, es gibt mehr als das Gesetz. So wie Jesus gesagt hat, für mich ist das kein Sabbat, kein wohlgefälliger Sabbat, wenn du da jemanden verhungern lässt. Sondern ein angenehmer Sabbat ist für mich, den Witwen und den Armen zu helfen. Das ist ein Sabbat. Aber ich darf doch am Sabbat nichts tun. Ne? Natürlich helfen darfst du, weil es wäre böse und schlecht, wenn du es nicht tust, nur weil du dem Gesetz anhängst. Jesus hat uns das an so vielen Stellen gezeigt und hat gesagt, wir wissen nicht, was gut und schlecht ist. Deswegen ist es so wichtig, dass wir auf ihn gucken, dass wir ihn suchen in jeder Entscheidung, dass wir nach ihm fragen, so dass wir das Gute tun. Aber das versteht niemand, der noch im alten Bund gefangen ist mit diesen Gesetzen. Und ich sage nicht, wir sollen das Gesetz wegschmeißen. Weil Jesus ist nicht gekommen, um das Gesetz zu streichen, sondern es wird bleiben. Ne? Aber wir sind hier, um das Gesetz zu erfüllen und das Gesetz ist die Liebe. Und wir müssen Gott fragen in jedem Punkt so, was ist dein Wille? Und der soll passieren. Weil wir werden nicht glauben, leben, wenn wir einfach nur nach unserem Regelbuch leben. Uns noch mehr Regeln dazu machen, die überhaupt nicht hier drin stehen, weil wir denken, ich fühle mich so dreckig, ich muss mich reiner fühlen. Du wirst dich nie sauber fühlen und du wirst dich dein Leben lang hassen und waschen. Aus eigener Kraft. Oder du nimmst Jesus Christus an und lässt dich waschen. So. Wir sind zur Freiheit berufen, Brüder und Schwestern. Zur Freiheit in Jesus Christus. Und das heißt nicht zur Freiheit zur Sünde oder zur Freiheit in Kompromissen mit seinem Wort, aber wir sind zur Freiheit berufen. Und unser Herz ist natürlich für jeden, der Jesus nachfolgt, ich will mich von nichts beherrschen lassen und ich will das tun, was nützlich ist. Nicht unbedingt nützlich für mich, aber nützlich für meinen Nächsten und für Gottes Werk. Von daher ist es so wichtig zu gucken, so wie Gott einen anguckt. Und ja, ohne Jesus Christus guckt Gott dich an und du kannst noch so viele Gesetze halten. Er guckt dich an und sieht nur die Schuld, die die Menschheit trägt. Den Fall, den Tod, die Sünde. Und er sagt, ich sehe nichts Gutes. Oder du nimmst endlich das Opfer an und dann sieht der Vater Jesus Christus seine Gerechtigkeit und sagt, ich sehe was Gutes, was Gerechtes. Ach, dass aus Zion die Rettung für Israel käme, ist ein großer Ruf hier. Die Propheten mussten warten und haben gehofft. Und wir dürfen glauben und annehmen. Für uns ist der Retter schon gekommen. Was? Und er sagt hier, oh, wenn der Messias kommt, wenn diese Rettung für Israel kommt, dann, wenn Gott das Geschick seines Volkes dann wendet, dann wird Jakob sich freuen und Israel wird dann fröhlich sein. Wir dürfen fröhlich sein. Ne? Ich verstehe auch nicht, warum, ich verstehe schon, aber muss man darauf achten, die meinen es viel genauer zu nehmen mit Jesus und mit der Bibel und mit Gott, als alle anderen, die viel mehr hinterher sind und viel gerader auf ihn gucken, das sind die nicht fröhlich sind. Sondern gebunden und traurig und beladen und nicht in Freiheit. Das Wort Freiheit ist ein Wort, das da nicht vorkommt in dem Wortschatz. Ne? Die sind nicht fröhlich. Aber eine Frucht des Heiligen Geistes ist Freude und Frieden. Ne? Aber dann gucke ich mir die an, die wissen, dass sie Sünder sind. Die wissen, dass egal wie viel Gutes sie jetzt tun, im nächsten Moment würde was Schlechtes tun, das alles auslöschen würde. Die aber sagen, Jesus, danke. Weil ich kann es echt nicht, ich kann dir nicht gefallen. Wie könnte ich? Aber ich danke dir, weil ich gefall dir. Und du gefällst dem Vater. Das sind die, die sich echt freuen am Leben. Die Freude haben und fröhlich sind, die gerne lachen. Und die gerne Leute zum Lachen bringen. Ne? Und das sind die, die Frieden haben, auch in Situationen, wo es für einen persönlich nicht gut ist. Wo man denkt, das ist aber schlecht jetzt. Kurz guck das an und sag, das ist genau das Richtige für dich, das ist gut, dass du da durchgehst. Ich will, dass zum Guten, alles zum Guten dient. Es dient alles zum Guten im Endeffekt. Also es ist nicht schlecht, wenn wir durch Schlechtes gehen, aber es wird nur gut, wenn, und es ist nur gut, dann, wenn wir auf Gottes Stimme achten und sagt das, liest du nochmal Jesaja durch, am besten, Da haben wir es immer wieder gesagt, da redet er ganz klar, da ist Gottes Herz, das offen ist und der es persönlich zu seinem Volk redet und sagt Mensch Leute, ich vergebe euch immer wieder, ich suche euch immer wieder, ich mache immer wieder alles neu, ich schenke euch immer wieder Sieg über die Feinde, die ich zulasse zu kommen, ja, weil ihr fragt nicht nach mir. Ihr kommt nicht zu mir, ihr macht eure Gottesdienste und ihr macht eure Theologie und ihr macht euren Glauben, aber ihr macht nichts mit mir. Meine Frau wäre schon lange weg, wenn ich sie nur im Kopf hätte. Das kann man auch anders sehen. Aber ich meine, wenn ich meinen Ring trage, für meine Familie sorge, wenn ich darauf achte, dass alles da ist und ich alles erfülle als Mann, was ich als Ehemann erfülle. Ich auch über sie nachdenke und auch versuche, ihr zu gefallen mit Gesten oder sonst was, aber wenn ich nie da bin, dann ist das alles nichtig. Was soll denn das bringen? Da kann ich Gedichte schreiben und über sie nachsinnen, wie ich will. Aber wenn ich nicht zu Hause bin, bei ihr in ihrer Gegenwart, dann ist diese Ehe gescheitert. Nichts wert. Eine Frau wird unglücklich, auch wenn sie tausende Geschenke kriegt und ein tolles Haus und wenn alles stimmt, ne? Trotzdem ist die Frau unglücklich, wenn ihr Mann nicht persönlich da ist. Warum sollte es Gott anders gehen? Und genauso werden wir unglücklich, wenn wir nicht da sind. Und verlieben uns in jemand anderen. Ne? Und so ist es halt mit Gott genauso. Wenn wir nicht bei ihm sind und mit ihm sind, ganz persönlich und eng und echt so, dann rennen wir doch sofort schnell irgendwelchen anderen Dingen nach. Weil wir da mehr unsere Augen drauf richten, weil wir da mehr berühren und angucken und fragen. Und so ist es eben wichtig, dass wir unsere Augen auf Jesus halten, dass wir ihn im Herzen suchen, dass wir im Gebet bei ihm verbunden sind, dass alles, was wir tun, wir durch ihn machen und in ihm. Ansonsten ist es sinnlos. Ein Haschen nach Wind. Ja. Also lasst uns beten. Ja, ich weiß auch nicht, wie oft ich die Predigt noch hören soll, aber Ich danke dir, dass du immer und immer wieder erinnerst, was wirklich wichtig ist. Und ich möchte dich wirklich ans Zentrum setzen, Herr. Und, ich will, ja, ich bin auch egoistisch. Ich will auch, dass mein Leben gut ist. Dass es mir gut geht, dass ich für mich gesorgt ist und ich nichts vermissen muss. Ja, aber bitte hilf mir und hilf uns allen, dass wir unseren Blick auf dich richten, immer wieder, dass wir erkennen, was wirklich gerade gut ist für uns. Ja. Manchmal ist es eben nicht die Arbeit, manchmal ist es eben nicht das Geld, manchmal ist es nicht die Wohnung oder was auch immer wir uns wünschen gerade. Ja, und ich weiß nicht, wo ich jetzt wäre, wenn du alles zugelassen hättest, was ich wollte. Ja, ich wäre nicht bei dir, das weiß ich. So danke ich dir, dass du uns beschützt und dass du uns leitest, und zwar gut, ja, dass du auf uns aufpasst und dass du nicht alles zu uns kommen lässt, was zu uns kommen will. Ja, ich weiß, dass ich wirklich zu allem fähig bin, wenn nur die Situation stimmt. Ja, dass in mir nichts Beständiges ist. Heute habe ich die Ansicht und morgen kann sich alles drehen. Ja, du bist die Grundlage, die nicht wackelt, sondern mir Sicherheit gibt, und dafür danke ich dir. Und ich bitte dich, dass du weiter aufbaust in unserem Glauben, so dass wir auch diese Burg sehen und diese Mauern, diesen Schutz. Und dass wir uns sicher fühlen, weil wir dürfen uns sicher fühlen, weil du gut bist. Ja. Ich bin so froh, dass ich dich gefunden habe. Ja, und bitte gib uns Einsicht und Verständnis, ja, in diese Wahrheit, was wirklich gut ist und schlecht, so dass wir aufhören zu richten und aufhören, uns selbst zu beladen und belasten, sondern dass wir einfach Freiheit genießen dürfen und fröhlich sind und Frieden haben, tief im Inneren, Herr. Lehre uns deine Freiheit, so dass sie uns dazu bringt, mehr zu sein wie du, ja, mehr aus deiner Kraft zu schöpfen, mehr diese lebendigen Worte zu haben. Ja, ich danke dir, dass die Gnade uns rettet und dass die Gnade uns trägt und dass deine Gnade, dein Geschenk, das wir nicht verdienen, dass es die Gnade ist, die uns auch verändert, die uns nach Hause bringen wird. Ich freue mich auf dieses Zuhause, denn dieses Zuhause ist wirklich zu 100% gut. Ja. Also trag uns durch, ja, und hilf uns, auf dich zu sehen. Amen.